Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich, bin total begeistert. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt, wie verfährt Gott mit dir? Oder, falls dir das zu langweilig ist als Titel, bereit für kommende Kämpfe. Klingt ein bisschen schnittiger, je nach Gusto. Okay, um was geht's? Jetzt, du liest die Bibel, du schaust hinein und du stellst fest, dass Gott dort Zeichen und Wunder und mächtige Taten tut. Du siehst das Leben der Apostel in der Apostelgeschichte. Du siehst natürlich das Leben Jesu, das überhaupt sowieso außer Konkurrenz läuft. Du siehst im Alten Testament, was da alles für wunderbare Dinge passieren. Da schlackerst du mit den Ohren. Wunder über Wunder. Und dann schaust du auf dein eigenes Leben und du sagst, ja, jetzt. Wenn ich an denselben Gott glaube, wo sind dann dieselben Wunder? Und das ist natürlich eine gute Frage. Das ist eine berechtigte Frage und das müssen wir ein wenig genauer anschauen. Denn die Bibel sagt ja wirklich, im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 8, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn er also derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, dann muss er auch dieselben Taten tun, gestern wie heute und in Ewigkeit. Amen. Also, wenn Gott damals Wunder getan hat, dann tut er heute noch Wunder und er wird morgen Wunder tun. Er ist der Wundertäter. Du sagst, ja, aber was ist denn los mit mir? Warum ist es dann bei mir so, wie es ist? Okay, lass mich da ein bisschen drauf eingehen. Zunächst mal, bevor ich die Frage beantworte, folgende grundsätzliche Antwort. Wir sind wieder im Hebräerbrief, Kapitel 3, diesmal Vers 5. Dort heißt es, macht euch keinen Kopf, ich zitiere jetzt frei, macht euch keinen Kopf, sagt Paulus oder der Schreiber dort. Er sagt, Gott wird euch weder verlassen, noch wird er euch versäumen oder aufgeben. Gott wird dich nicht verlassen und er wird dich nicht aufgeben. Das klingt fast gleich. Verlassen und aufgeben klingt irgendwie gleich. Aber in der Bibel, im Urtext, stehen da zwei Worte, zwei verschiedene Worte mit zwei verschiedenen Bedeutungen. Einmal verlassen, das ist eine räumliche Trennung. Ich kann mich von jemandem räumlich trennen, aber im Herzen immer noch mit ihm verbunden sein, richtig? Du fährst morgens auf die Arbeit bist mit deiner Frau jetzt nicht mehr verbunden, aber du bist immer noch innerlich verbunden mit ihr. Na, du bist räumlich getrennt, aber innerlich nicht. Das ist das Wort verlassen. Der Herr sagt, er verlässt dich nicht. Das bedeutet, er ist bei dir räumlich hier mit dabei. Ob du das merkst oder nicht, ist vollkommen egal. Du bist genauso in der Gegenwart Gottes wie seinerzeit Jesus in den größten Heilungsgottesdiensten oder überhaupt. Die Gegenwart Gottes ist da bei dir. Und dann noch das Wort verlassen oder versäumen, nicht verlassen, sondern versäumen oder aufgeben. Das ist das Wort für eine innerliche Trennung. Ich weiß von Ehepaaren, die sind zwar äußerlich nicht getrennt, aber innerlich schon längst getrennt. Die haben sich innerlich aufgegeben. Schon eine Scheidung zum Beispiel ist eine solche Aufgabe. Ein Aufgeben. Und Gott sagt zu dir, ich werde mich weder räumlich von dir trennen, noch werde ich mich von dir innerlich trennen. Okay? Gott wird sich von dir nicht scheiden lassen. Hast du das gehört? Gott ist emotional nicht distanziert und kalt dir gegenüber, sondern er brennt für dich. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, er brennt. Er brennt für dich. Sagt er, das ist eine Antwort, eine wichtige, wichtige, wichtige Antwort für irgendjemanden unter uns. Du musst wissen, du musst hören, der Herr brennt für dich. Und er hat mich heute geschickt, dass ich dir sage, er denkt mehr an dich als du selber. Er arbeitet hinter den Kulissen an deiner Befreiung, an deinem Wohlergehen, mehr als du selber. Er brennt für dich. Der Eifer um dein Haus verzehrt mich, sagt Jesus, oder sagt der Psalmist über den Messias. Und dieser Jesus, der brennt jetzt für dich und er arbeitet im Hintergrund, er zieht die Fäden, dass du zur richtigen Zeit die richtige Person am richtigen Ort bist, damit der Segen bei dir ankommt. Er ist dran, er arbeitet an dir. Schau, Gott tut immer noch Wunder, aber er tut sie nicht mehr so spektakulär unbedingt. Wichtiger Punkt, du bist nicht Jesus. Jesus war nicht Johannes der Täufer. Und die beiden, die sind ziemlich unterschiedlich, wenn ihr das schon mal festgestellt habt. Johannes war ein Asket, der aus der Wüste kam. Plötzlich stand er am Jordan, offensichtlich sind da Leute gerade übergesetzt und er hat angefangen zu predigen, getrieben vom Heiligen Geist. Und was hat er ihnen gepredigt? Nattern, Natterngezücht, wer hat euch beigebracht, dem zukünftigen Zorn, dem Zorn Gottes, der kommen wird, zu entkommen? Ihr müsst hören, was ich euch zu sagen habe, damit ihr dem Zorn, der kommt, entflieht. Und die Leute standen da und haben sich ergriffen gefühlt und haben sich vor dem zusammenstauchen lassen. Nattern, Otterngezücht. Ja, ja. Der meint uns. Fühlst du dich auch angesprochen? Ja. So hat er das gemacht. Und er hat Leute angezogen, der hat Leute erreicht. bis sie gefragt haben, okay, jetzt hast du uns zusammengestaucht, was müssen wir tun, was sollen wir machen? Und dann sagt Johannes ihnen, was sie machen sollen. Verschiedene Verhaltensregeln, aber vor allem sagt er ihnen, der, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Johannes hat nämlich kein einziges Wunder getan. Er hat aber trotzdem die Herzen der Menschen in seinen Botschaften ergriffen, weil Gott mit ihm war. Das hat er gemacht, das hat er drauf gehabt. Er hat die Leute gepackt und geschüttelt. Der war zackig drauf, der hat geknurrt, der hat gekreischt, der hat getobt, der ist ausgeflippt, der hat rumgebrüllt und die Leute haben sich das angehört und haben sich gedacht, ja, was für ein vollmächtiger Prediger, wow. Gut, er hat dann, wie gesagt, Verhaltensregeln gepredigt, aber vor allem hat er gepredigt, passt auf den, der nach mir kommt, der sagt euch dann ganz genau, was ihr machen sollt. Und alle standen da und haben ihn gehört. Die Leute sind bis von Jerusalem und von überall aus dem ganzen Land sind sie gekommen und haben diesen Asketen aus der Wüste am Jordanfluss gehört. Und dann haben sie sich auftaufen lassen als Zeichen ihrer Umkehr. Ab heute ein anderes Leben. Das ist alles gut. Das ist alles nicht schlecht. Aber der Kern von der Botschaft von Johannes war, Jesus kommt. Und dann war es eines Tages soweit. Johannes steht im Wasser, hat gerade einen getauft, schickt ihn weg und dann sieht er Jesus kommen. Und der Geist Gottes kommt über ihn und er fängt an zu weissagen. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Alle Gesichter drehen sich auf Jesus, schauen ihn an. Sehen ihn und dann schauen sie wieder auf Johannes. Das war's. Als Jesus dann wieder weggeht aus dieser Gruppe, ist es nicht so, dass alle ihm nachgehen, sondern es gehen ihm zwei Personen nach. Andreas und Philippus, die haben ihn gehört, den Johannes, die haben genau zugehört und sind ihm dann nachgegangen, Jesus, und sind seine ersten Jünger geworden. Johannes ist gekommen, um Jesus zu predigen. Als Jesus dann kam und Johannes auf ihn hingewiesen hat in einer Predigt, da ist er, der ist es, dem müsst ihr nachfolgen. Ist die Volksmenge dann Jesus nachgefolgt? Nein. Zwei sind ihm nachgefolgt. Ich habe mir gedacht, wenn ich eine Predigt halte und alle hören sie, die Volksmengen hören sie und zwei befolgen sie. Oh. Es ist schmerzhaft. Ich bilde mir ein, dass es bei uns natürlich ganz anders ist. Ihr hört alles und hört, was umsetzbar ist und sagt, genau, und geht dann und tut es und seid unterwegs mit dem Herrn. Bei Johannes war das damals anders. Aber was ich sagen will, ist Folgendes. Johannes war streng, Johannes war hart, Johannes war einer, der die Leute beschimpft hat. Und dann wird er enthauptet und verschwindet und Jesus tritt auf. Jesus kommt ganz anders an. Jesus kommt nicht und sagt, na dann ordern gezücht. Macht er nicht. Er macht genau das Gegenteil. Er breitet die Arme aus und sagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich bin euer Teddybär. Ich hört meine Botschaft, lernt von mir und das Segen Gottes wird über euch kommen, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das sind alles Dinge, die man von Johannes so nicht sagen konnte. Selbe Aufgabe, Menschen zu Gott zu führen. Völlig andere Herangehensweise, merkt ihr das? Andere Zeiten, andere Herangehensweise. So wie Jesus damals die Leute erreicht hat, so erreichst du sie heute mit deiner Persönlichkeit, auf deine Weise, mit den Worten, die der Herr dir gibt. Bist du noch da? Denk dran, Jesus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Aber du musst flexibel sein und dich nicht in die Methoden der Vergangenheit verlieben, denn der Herr, der ist jetzt unterwegs und er stellt entsprechend um. Das macht er. Vom harten Prediger zum sanften Prediger. Paulus dagegen, der war dann alles beide auf einmal, je nach Bedarf. Na und Petrus war auch eher ein Teddybär. Es ging hin und her. Der Prophet Elia zum Beispiel, es war genauso ein Gerichtsprediger wie seinerzeit Johannes. Das heißt ja auch, Johannes trat auf in der Kraft und im Geist des Elia. Was hat er gemacht? Der war in der Wüste genauso wie Johannes. Wenn der mal aufgetreten ist, dann nur um eine Prophetie loszuwerden oder um ein Gebet zu sprechen, das dann auch unweigerlich erhört worden ist und eingetroffen ist, dann ist er wieder verschwunden. Es war ein menschenscheuer Typ. Es war einer, der viel Gemeinschaft mit Gott hatte, schlecht mit Menschen zurechtkam. Aber wenn er gebetet hat, dann blieb kein Auge trocken. Dann hat es jahrelang nicht geregnet. Dann fiel Feuer auf ein Opfer. Als man ihn verfolgt hat und ihn verhaften wollte, ist Feuer auf diejenigen gefallen, die ihn verhaften wollten. Göttlicher Schutz. Was legen sich die auch mit solchen Leuten an, ja? Bei Elisa, seinem Nachfolger, war es anders. Elisa hat den Mantel von Elia bekommen. Selbe Aufgabe, aber wieder völlig andere Herangehensweise. Elisa war ein leutseliger Typ. Ein Typ wie Jesus. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wenn Elias sich in die Wüste zurückgezogen hat, ist Elisa bei den Leuten geblieben. Und als die Hungersnot ausgebrochen ist, ist er bei denen geblieben, hat sich nicht an irgendeinen Bach zurückgezogen. Als sie belagert worden sind in der Hauptstadt, da ist er dabei geblieben, hat den König beraten, alles Mögliche hat er gemacht. Und wenn der gebetet hat, sind auch Wunder passiert. Aber es ist eine völlig andere Herangehensweise. Gott benutzt aber beide. Jeden so, wie er ist. Was bedeutet, du darfst sein, wie du bist. Das ist in Ordnung. Du musst dir nicht denken, Mensch, wenn ich nur eine schönere Persönlichkeit hätte, wenn ich nur kühner auftretend hätte, wenn ich nur netter wäre oder nicht so nett oder wie auch immer. Du, deine Grundpersönlichkeit ist, wie sie ist und die ist vom Herrn so festgelegt und du darfst die bejahen. Probier nicht, jemand anders zu sein, denn du bist eine schlechte Kopie, aber ein gutes Original. Und Gott wird dich, so wie du bist, benutzen. Ich schaue mir manchmal Prediger an und bin total hin und weg von denen. Wie die Bibelstellen aufdröseln, wie die auftreten. Allein die Präsentation reißt dich mit. Die können die trivialsten Sachen sagen. Leute stehen trotzdem auf den Stühlen und toben und beten Gott an und es ist ganz wunderbar. Und dann komme ich und ich sage, preis dem Herrn. Und was kriege ich? Ein wohlwollendes Nicken, ja. Und so. Es ist einfach anders. Leute sind anders. Na, wenn du in einem anderen Land bist, bist du wieder völlig anders als wir hier. Das sind fast zwei verschiedene Personen. Was ich sagen will, ist das, der Herr hat Jesus damals benutzt und er benutzt dich heute auf seine Weise. Und wenn er damals Zeichen und Wunder getan hat, dann tut er es immer noch in deinem Leben, aber vielleicht nicht ganz so spektakulär wie seinerzeit. Sei du selber, er verlässt dich nicht und er versäumt dich nicht. Er trennt sich nicht räumlich von dir und er lässt sich nicht von dir scheiden innerlich. Er wird nicht kalt dir gegenüber. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, die musst du dir merken. Wenn du alles vergisst heute Morgen, diesen Satz merkst du dir. Gott verlässt dich nicht und er versäumt dich nicht. Er ist bei dir und er lässt sich von dir nicht scheiden. Und, das sage ich dir, im Hintergrund zieht er die Fäden und dreht alles so hin, dass es für sein Reich und für dich maximal gut und schön und erfolgreich ist und dass es passt. Zum Schluss wirst du im Frieden ankommen. Aber du bist unterschiedlich, du denkst dann unterschiedlich, du glaubst unterschiedlich im Endeffekt. Elia, der mit Menschen so schlecht zurechtkam, kam mit Gott wunderbar zurecht und zum Schluss hat Gott ihn entrückt. Ein feuriger Wagen kam, hat Elia und Elisa getrennt. Dann ist Elia im Wirbelsturm in den Himmel hinaufgefahren. Dort lebt er immer noch und ist nicht gestorben. Eines Tages wird er wieder kommen, dann wird er sterben, aber das führt jetzt zu weit, das auszuführen. Hammer. Ich meine, wer würde auch gerne entrückt werden? Wenn das Gott mal ordentlich Show für dich macht, ja? Kommst sowieso irgendwie schlecht mit Leuten zurecht und du lächelst, aber die fühlen sich bedroht. Ja? Und du sagst was und die fühlen sich irgendwie streng angeredet. Du kannst aus deiner Haut nicht raus. Dann ist es doch gut, wenn Gott kommt und dich packt und dich entrückt und allen zeigt, das ist mein Man. Ja, das ist meine Frau. Also hätte ich ganz gern, muss ich zugeben. Also der ist entrückt worden, spektakulärer Abgang. Bei Elisa war es ganz anders. Und Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an der er starb. Das ist das Gegenteil von einer Entrückung, meine Damen und Herren. Katastrophal. Aber, pass mal auf, Elia hat, soweit ich weiß, 14 Wunder getan. Elisa doppelt so viele, 28. Das letzte, als er bereits tot war. Da hat man eine Leiche in sein Grab geworfen. Als die Leiche seine Knochen berührt hat, ist er wieder lebendig geworden. Die Leiche. Und hat noch weitergelebt. Es sind genau doppelt so viele Wunder gewesen wie bei Elia. Also, obwohl der krank gestorben ist, kann man nicht sagen, dass er nicht effektiv gewesen wäre. Gott benutzt jeden so, wie er will. Und das ist in Ordnung. Und du kannst in dieser Erkenntnis ruhen. Gott verlässt dich nicht und er versäumt dich nicht. Und auch wenn du dich jetzt manchmal einsam und verlassen fühlst, du bist es nicht. Das sind lediglich deine Gefühle. Oh, mein, 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 mein. Johannes selber war ein wenig enttäuscht von Jesus. Weil er sich gedacht hat, Jesus kommt, fegt die Römer aus dem Land, wird jetzt König über das ganze Reich und beginnt ein neues goldenes Zeitalter. Aber das hat Jesus ja bekanntlich nicht gemacht. Er hat sich dem sogar verwehrt. Er hat sich der Krone verwehrt, auch wenn man ihn gekreuzigt hat, weil er angeblich einen Aufstand geplant hat. Inri, Jesus von Nazareth, Rex Judaeorum. also König der Juden, hat alles nicht gestimmt, es war eine Unterstellung, war eine Lüge. Jesus ist nicht König geworden, wollte auch gar nicht König werden. Er will vielmehr König des Herzens werden. Jesus hat kein Reich, aber trotzdem mehr Untertanen als jeder andere auf der Welt. Er hat keine Armeen ausgeschickt, um die Welt zu erobern, aber seine Botschaft hat mehr Länder erobert und mehr Menschenherzen erobert als jede andere Botschaft. Das hatte er gar nicht nötig, militärisch aufzutreten. Das musste er gar nicht. Aber das wusste ja Johannes alles noch nicht. Es war das Bild des Messias ein ganz anderes als der tatsächlich geliebte Messias, den er erlebt hat. So saß er im Gefängnis und hat fragen lassen, bist du es oder bist du es nicht? Und Jesus sagt, ich bin es natürlich. Zeichen, wundermächtige Taten passieren. Jesus hat gerade einen Heilungsgottesdienst gemacht. Lahme gehen, Blinde sehen, Taube hören wieder, wunderbare Dinge passieren. Und Jesus sagt, hallo, was wollt ihr? Schaut mal an, was passiert. Dinge, die nur Gott tun kann, tue ich hier. Das ist noch nie passiert vorher. Sagt ihm, dass alles in Ordnung ist, das Programm läuft. Und dann, als die Jünger von Johannes wieder gehen, sagt er zur Volksmenge, was seid ihr in die Wüste gegangen, um zu sehen? Jemanden, der in weichen Kleidern ankommt und schön redet? Johannes war ganz anders. Johannes war einer, der hart aufgetreten ist, sagt Jesus. Und man hat zu ihm gesagt, oh, der hat einen Teufel, der ist besessen, der hat einen Dämon. Und dann komme ich, sagt Jesus, und ich esse und trinke, im Gegensatz zu Johannes, der ein Asket war. Und über mich sagen sie, ach, ein Säufer und ein Weintrinker, ein Säufer und ein Schlemmer. Man kann es euch nicht recht machen, sagt Jesus. Gott hat erst den harten Johannes gesandt. Und jetzt sendet er mich als Sanften und beide lehnt ihr ab. Hallo, sagt Jesus. Aber manche haben ihn eben dann doch angenommen. Jesus hat die einen angesprochen, Johannes hat andere angesprochen. So sind sie auf jeden Fall alle dann zum Glauben gekommen. Und viele sind nicht zum Glauben gekommen. Also Jesus thematisiert es. Jesus sagt, Gott hat einmal den Sanftmütigen und einmal den Strengen gesandt. Beide kamen von ihm. Verschiedene Herangehensweise, aber das Resultat war im Endeffekt dasselbe. Beide sind von der Masse abgelehnt worden, aber von einem Kern von Gläubigen angenommen worden. Und wir können jetzt zu diesem Kern der Gläubigen auch noch immer noch dazu. Amen. Aber jetzt lass mich auf noch was anderes eingehen. Lasst uns mal die Bibel aufschlagen zum Josua, Kapitel 1. Selbe Aufgabe, verschiedene Herangehensweise. Wenn das Ergebnis stimmt, dann wird das akzeptiert. Wenn du als Arbeiter anders rangehst an eine Aufgabe als dein Kollege, aber du bist erfolgreich im Erledigen dieser Aufgabe, dann ist der Chef zufrieden. Hast du das gehört? Vers 1, in Kapitel 1, Josua. Und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose, der bisher nur Wasser über die Hände des Mose gegossen hat, der vorausgefahren ist und Hotelzimmer bestellt hat für Mose, wenn der kam, der die Versammlungen vorbereitet hat für Mose, wenn der kam, derjenige, der bisher nur gedient hat, zu dem kommt jetzt Gott und sagt, mein Knecht Mose ist gestorben. Ich meine, das weiß Josua bereits. Warum sagt Gott ihm dann das noch einmal? Weil er eben sagen will, dass er jetzt wirklich weg ist. Seine Zeit ist jetzt vorbei. Sein Wirken hatte ein Ende. So mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Und Josua steht da und denkt sich, oh, wie bitte? Bisher war ich der Diener und jetzt soll ich plötzlich der Chef sein? Und es geht noch weiter. Jeder Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Und jetzt überspringen wir einige Verse und gehen zu Vers 5. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Vers 5. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Kommt uns der Satz bekannt vor? Der wird im Neuen Testament zitiert. Der kommt oft vor in der Bibel, weil Gott wieder und wieder und wieder zu uns sagen muss, weil wir das oft vergessen, dass er uns weder verlässt noch versäumt. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Also die Juden, die glauben ja nicht an Jesus, für die ist Mose der größte Mensch, der je gelebt hat. Und ich sage euch mal was. Ich wäre auch gern Mose gewesen, muss ich zugeben. Wenn ich es mir raussuchen könnte, Mose wäre es gar nicht so schlecht. Ich meine, überleg mal, Du siehst Gott im brennenden Dornbusch. Er schickt dich in die Weltmacht seiner Tage, zum Tyrannen seiner Tage, und er demütigt den Tyrannen vor dir und durch dich. Du sagst, was passiert, und es passiert. Bis zum Schluss alle im ganzen Land, die Ägypter wie die Juden, eine Hochachtung vor Mose haben. Und dann geht Mose auch noch her. Als sie mal in der Zwickmühle sind, das Volk, ja, das Rotes Meer hier, Armee des Pharao hinter ihnen. Mose geht einfach her, streckt seinen Stab über das Wasser aus. Und was macht das Wasser? Das teilt sich. Das Rote Meer teilt sich. Und alle sehen die Wasserwand links, die Wasserwand rechts. Und dann geht Mose voraus, folgt mir. Alle sind völlig platt und laufen hinter Mose her. Ich meine, das ist nicht schlecht. Überleg dir das mal. Gott hat sich zu Mose gestellt. Und er hat viele andere Dinge auch noch getan. Mose hat gebetet und plötzlich kam Manna vom Himmel. Ich meine, hallo? Aber das war später. Also Gott hat auf jeden Fall Zeichen, wundermächtige Taten durch Mose getan. Viele. Er hat Mose eine herausragende Stellung gegeben. Und jetzt kommt Gott zu dir und sagt, so wie ich mit Mose war, so werde ich mit dir sein. Mose ist der, der das Rote Meer geteilt hat. Mose ist der, der den Stein geschlagen hat. Und Wasser kam aus dem Felsen heraus. Ein ganzer Fluss. Und jetzt, wenn du dir anschaust, was Josua getan hat. Josua hat kein Rotes Meer gespalten. Bei dem war das völlig anders. Der kam mit seinen Leuten dann an den Jordan hin, als er Hochwasser hatte. Und Gott hat gesagt, lasst die Priester mit der Bundeslade einen Kilometer vor euch hergehen und ins Wasser hineinlaufen. Und dann wird was passieren. Und Josua sagt, also gut, Priester, Bundeslade, kommt her, ihr lauft jetzt da in den Jordan hinein. Jordan ist so breit wie ein See. Die Sonne glitzert drauf, alle schauen aus einem Kilometer Entfernung, wie die Priester da jetzt auf den Jordan zugehen, auf das Hochwasser zugehen. Und sie denken sich, wird was passieren? Die einen stehen da und sagen, passiert was? Ah, passiert nichts. Wir müssen schwimmen. Nee, es wird was passieren. Wird was passieren? Passiert was? Ja. Josua hat gesagt, so sollen wir es machen. Und Josua hatte zu dem Zeitpunkt den Vorteil, dass das Volk schon 40 Jahre Wüste hinter sich hat. 40 Jahre tägliches Erleben Gottes hat den Glauben dieser Leute geschult. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Sodass sie jetzt auch geglaubt haben, was jetzt gleich passiert. Was ist passiert? Die Priester gehen mit der Lade zum Jordan und sie stehen mittlerweile bis zum Knöchel im Wasser. Und es hat sich noch nichts getan. Und sie gehen noch einen Schritt weiter und da passiert's. Plötzlich läuft das Wasser ab. Plötzlich, wie aus einer Badewanne, läuft das Wasser plötzlich ab. Und der Jordan trocknet aus. Und das ganze Volk sieht das. Weit weg, wo man es nicht sieht, bei der Stadt Adam, richtet sich das Wasser auf wie ein Damm. Bei Mose war es immerhin so, dass man die Wasserdämme gesehen hat, links und rechts. Bei Josua nicht. Bei Josua ist es weit weg. Bei Josua sieht es fast zufällig aus. Ja, mei, die stellen da sich jetzt ins Wasser mit der Bundeslade und dann läuft das Wasser einfach ab. Ja, es kann natürlich Ursachen haben. Ja, man weiß es nicht genau. Es ist unspektakulär. Schau, Gott wirkt in deinem Leben vielleicht unspektakulär, aber er wirkt. So, beim einen macht es spektakulär, beim anderen macht es unspektakulär. Und verwechsel du die Wirksamkeit Gottes nicht mit dem Spektakulären. Wenn du es spektakulär brauchst, dann möglicherweise nur deswegen, weil es wirklich schlimm wird. Wenn du eine Armee im Nacken hast, ja, dann ist es gut, wenn der Herr es mehr vor dir teilt und alle wieder zuversichtlich sind, Gott ist mit uns. Er hat es hier bewiesen, er zeigt es. Das hat er bei Josua nicht mehr gemusst. Wisst ihr, bei Mose, die ganze Zeit von Mose über war es so, dass das Volk immer noch im Zweifel war, dass es nicht wirklich geglaubt hat. Gott hat Zeichen, wundermächtige Taten für sie getan und sie haben es nicht kapiert. Als sie dann nämlich vor dem Land Kanaan standen und hineinwandern sollten, konnten sie es nicht. Haben sie kleinlaut den Schwanz eingezogen und sind davon gelaufen. Üble Sache. Schau, der Grund, weshalb Gott für dich Wunder tut, vor allem am Anfang deines Christenlebens spektakuläre Wunder tut, er tut die ganze Zeit Wunder für dich. Aber am Anfang vielleicht eher spektakulär, damit du weißt, er ist mit dir. Also er sagt zu dir, ich bin mit dir dadurch. Er möchte, dass du daraufhin Glauben hast, dass du sagst, ja gut, so wie er war, so ist er und so wird er immer sein. Er ist auch jetzt bei mir, auch wenn er nicht mehr so spektakulär wirkt. So wie bei Josua. Allerdings hat Josua seine Aufgabe und seine Persönlichkeit, so wie er ist, aus der Hand Gottes empfangen und hat gesagt, gut, dann bin ich eben die beste Version, die ich sein kann von mir selber. Ich habe dieselbe Aufgabe wie Mose, aber ich bin nicht Mose. Ich kann nicht auftreten wie Mose. Ich habe nicht die Bildung wie Mose. Ich bin nicht am ägyptischen Königshof erzogen worden. Bin ich alles nicht. Ich bin einfach ich. Ich bin der Diener. Zu mehr hat es bei mir ausbildungsmäßig nicht gereicht. Ja, mein Bildungsabschluss ist eher niedrig. Aber Gott sagt, hey, ich habe dich trotzdem benutzt. Und jetzt legt er los. Jetzt lebt er in seiner Bestimmung. Und wenn du in deiner Bestimmung lebst, dann tut Gott das Unglaubliche für dich. Denn wisst ihr, was Mose nicht getan hat? Zunächst einmal hat Mose das Volk nicht ins gelobte Land gebracht. Das hat Josua gemacht. Der mächtige Mose hat es nicht geschafft, das Ziel zu erreichen, das Volk ins Land zu bringen. Der unspektakuläre Josua hat es geschafft. Erstens. Aber das nächste ist, was Gott für Josua gemacht hat, hat er für Mose nicht getan. Als er nämlich mal einen Kampf getobt hat und viele Armeen die Israeliten angegriffen haben, hat Gott die Feinde in die Hand Israels gegeben. Aber weil es zu lange gedauert hat, hat Josua inspiriert vom Geist Gottes zu Sonne und Mond gesprochen, hat ihnen gesagt, dass er stillstehen soll. Sonne, steh still im Tal Ayalon und so weiter und so fort. Und dann ist tatsächlich Sonne und Mond eingefroren, bis sie den Kampf gewonnen haben und dann ging es wieder weiter. Wenn du im Willen Gottes unterwegs bist, wenn du in deiner Berufung unterwegs bist, tut Gott die ungewöhnlichsten Sachen für dich, um dein Ziel zu erreichen, dich dein Ziel erreichen zu lassen. Hast du das gehört? Darfst du nicht vergessen. Wenn du also empfindest, oh, ich stecke in der Klemme, steckst du nicht. Gott steckt nicht in der Klemme. Wenn du in der Klemme steckst, gibt Gott dir den Ausweg. Und wenn er für dich Sonne und Mond stillstehen lassen muss, Gott tut für dich die erstaunlichsten Dinge, wenn du in seinem Willen unterwegs bist, wenn du tust, was du tun sollst. Du sagst jetzt vielleicht, ja, Gott hat zu mir nicht gesprochen, dass ich sowas tun soll, dass ich was tun soll, so wie er zu Josua gesprochen hat. Oder wie er zu Jesus oder zu Johannes gesprochen hat. Ich bin einfach nur ich. Ich sage dein Geheimnis. Wenn du Jesus nachfolgst, bist du in Jesus. Und Jesus ist der, der das Wasser nicht geteilt hat, sondern auf dem Wasser gelaufen ist. Im Sturm. Und es hat ihm nichts ausgemacht. Wenn du in Christus bist, dann wandelst du mit Jesus im Sturm auf dem Wasser. Der kann dir dann auch nichts anhaben. Jesus verlässt dich nicht und er versäumt dich nicht. Solange du in Christus bist, wird's schon. Es wird schon. Dreh dich nochmal zu deinem Nachbarn, zum anderen. Und sag, wird schon, wird schon, wird schon. Amen. So, Josua führt also das Volk hinein ins gelobte Land und es ist eine wunderbare Sache. Tja, jeder Sieg, sage ich dir, ist eine Vorbereitung für neue Siege. Jeder Kampf ist eine Vorbereitung für den nächsten Kampf. So wollte ich das jetzt nicht ausdrücken, ja? Aber jeder Sieg ist eine Vorbereitung für einen neuen Sieg. Israel hat unter Mose 40 Jahre in der Wüste zugebracht. In diesen 40 Jahren haben sie jeden Tag die Wunder Gottes gesehen. Welches Wunder? Naja, das Manna-Wunder zum Beispiel, göttliche Sozialhilfe. Die mussten nicht auf die Arbeit. Die konnten abends ein bisschen länger aufbleiben, mussten dafür morgens nicht so früh aufstehen. Warum? Hey, weil das Essen ja vor dem Zelt lag. Überleg dir das mal. Wisst ihr, was Gott damit ausgedrückt hat? Ich bin mit euch. Ich verlasse euch nicht, ihr Kleingläubigen. Ihr Heinis, glaubt's endlich. Und er hat ihnen Wachteln und alles Mögliche gegeben. Jeden Tag, 40 Jahre lang, hat er ihnen Manna gegeben, dass sie erkennen, ich bin wirklich mit euch. Ich bin auch heute mit euch. Oh, schaut mal, auch heute bin ich mit euch. Bin ich heute mit euch? Ich bin mit euch. Die ganze Zeit, 40 Jahre lang. Und wenn es ihnen dann tagsüber in der Wüste zu heiß wurde, hat Gott seinen Wolkenschirm über sie ausgebreitet. Wenn es ihnen nachts zu kalt war, hat er seinen göttlichen Heizpilz eingeschaltet, ja, und hat die gewärmt. Das hat er ständig gemacht. Wisst ihr, was er auf die Art und Weise denen beigebracht hat? Jeden einzelnen Tag? Ich bin mit euch, ich verlasse euch nicht, ich versäume euch nicht. Wenn es dann wieder hieß, oh, aufbrechen, dann ist die Wolke ihnen vorausgezogen und sie haben gemerkt, hey, der Segen zieht fort. Oh, unser Sonnenschirm zieht weiter, kommt schnell. Und dann sind sie dem nachgegangen, bis die Wolke wieder geruht hat und dann hat auch das Volk geruht. Sei auch du flexibel und geh dorthin, wo die Wolke hingeht. Zeiten ändern sich und wir dürfen nicht in der Methodik von gestern stecken bleiben. Also die haben auf jeden Fall gelernt, anhand von dem Manna, dass Gott wirklich mit ihnen ist. Mit ihnen ist er. Und in der Wüste sind sie auf kleine Probleme gestoßen. Schlangen und Skorpione, und auf denen sind sie rumgetrampelt. Denn die gibt es in der Wüste ja massenweise. Schlangen und Skorpione. Aber dann ist Mose abgetreten, mein Knecht Mose ist gestorben und jetzt ist der Knecht vom Knecht dran. Also manchmal befördert Gott dich von einem Niemand zu einem Jemand über Nacht und du weißt gar nicht, wie dir geschieht. Dann dürfst du ruhig in dir ruhen. Das ist in Ordnung. Du hast die Fähigkeit Gottes. Seine Salbung ist auf dir. Du packst es. Und du hast ja 40 Jahre gelernt. Der Herr ist wirklich mit mir. Mit meinem Bauch. Und er sorgt dafür, dass die Witterung stimmt. Das ist also alles wunderbar. Gott ist mit uns. Josua hat es gewusst und das Volk hat es verinnerlicht gehabt. Über 40 Jahre. Gott ist wirklich mit uns. Deswegen konnten die zu Jericho hingehen. Als Josua gesagt hat, wir nehmen jetzt Jericho ein, wir nehmen das Land ein, sie waren nicht mehr feige, sie haben es geglaubt. Sie haben gewusst, ja, wenn Gott jetzt sagt, wir machen das, dann machen wir es. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Und sie haben es geschafft. Ja, sie sind hineingezogen in dieses Land. Aber dann ist was passiert. Kaum sind sie hineingezogen in dieses Land, hat es Manna aufgehört. Mose hat das Manna-Wunder und bei Josua ist das Manna-Wunder plötzlich weg. Super, oder? Du hältst was übernatürlich am Laufen, 40 Jahre, du trittst ab, der Nächste kommt und genau dein Signaturwunder verschwindet. Mose und Manna, verstehst du, die haben schon sogar den ersten Buchstaben des Namens gemeinsam. Und jetzt ist Josua also da. Und bei dem hört das Manna auf. Wisst ihr, was bei dem dran war? Mit dem ist ja, sagt Gott ja extra ausdrücklich, ich bin mit dir so wie mit Mose. Warum hört dann bei ihm das Manna auf? Warum müssen sie da jetzt säen und ernten? Ich sage ein Geheimnis. Wenn du ein leistungsloses Einkommen beziehst, wenn Gott dich immer zuschüttet mit Manna und du nie arbeiten musst, dann ist es nicht gut für dich. Zu deiner Reife und Entwicklung musst du deine Gaben und Fähigkeiten einsetzen. Und es ist nicht nur, dich zu bücken und das Essen aufzuheben, sondern es ist was Nützliches zu tun. Oh, ganz genau. Sie mussten jetzt also hergehen und mussten sagen, oh, Manna ist weg. Wenn wir nicht verhungern wollen, dann müssen wir säen und ernten. Dann haben sie angefangen zu säen und zu ernten. Und so wie früher Gott beim Manna einsammeln bei ihnen dabei war, hat er jetzt die Zeiten geändert. Und jetzt ist er beim Säen und beim Ernten mit ihnen dabei. Merkt ihr was? Immer noch dasselbe Gott, verschiedene Herangehensweise. Und jetzt haben sie auch nicht mehr mit kleinen Feinden zu tun, mit Schlangen und Skorpionen. Jetzt haben sie mit großen Problemen zu tun, mit Riesen. Aber jetzt sind sie bereit für diese Riesen. Sie haben lange genug Schlangen und Skorpione zertreten, um gewappnet zu sein für die Riesen. Jetzt haben sie die Riesen nicht mehr beeindruckt. Kaleb und Josua, alte Männer, die haben noch die Riesenfestungen eingenommen. Haben die gemacht. Ich meine, die waren nicht wirklich alt. Die waren noch saftvoll und grün, auch im Alter. Amen. Super, wunderbar. Ist eine gute Verheißung. Merkst du dir? Die haben das gemacht. Als alte Männer, als Graubärte, verstehst du, haben die Goliaths ihrer Tage besiegt und aus dem Weg geräumt. Finde ich nicht schlecht. Also, wenn du genug Schlangen und Skorpione zertreten hast, dann kann es sein, dass plötzlich in deinem Leben Goliath, beziehungsweise die Enax-Kinder, die Nephilim, die Riesen auftreten. Und was machst du dann? Läufst du davon und sagst, hey, ich will wieder Schlangen und Skorpione. Ich will wieder zurück in die Wüste, wo es auszuhalten war. Ich will wieder zurück zur Sozialhilfe Gottes. Oder sagst du, nee, ich bin bereit für euch. Ich habe 40 Jahre lang trainiert. Gott ist mit mir, so wie er mit Mose war, so ist er jetzt mit uns. Jetzt ist eine neue Zeit, jetzt ist die Zeit, Kanaan einzunehmen. Jetzt komme ich, jetzt geht's los. Und es funktioniert. Also sei nicht beeindruckt von den Gegnern, die dir erscheinen werden, die gegen dich auftreten werden. Du hast in der Zwischenzeit Schlangen und Skorpione zertreten, kleine Probleme gelöst. Du bist bereit für die Großen. Die Großen sind plötzlich für dich klein. Hast du das gehört? Weil Gott sie nämlich schrumpft in deinen Augen. Das ist ein großes Geheimnis. Wenn du weißt, dass Gott mit dir ist, dann sagst du dir, ja, was soll mir ein Mensch tun? Das ist die Haltung, die ich dir einpflanzen möchte, zu der ich dich ermutigen möchte. Okay, Gott überfordert dich schon nicht. Er überfordert dich schon nicht, hast du das gehört? Sondern im Gegenteil, im Hintergrund arbeitet er bereits an deinem Sieg. Denn es ist ja sein Wille, dass du dieses Land einnimmst. Es ist ja sein Wille. Amen. Gut, also Josua und Kaleb sind unterwegs im Namen des Herrn. Sie sind unterwegs in ihrer Berufung. Deswegen tut Gott ungewöhnliche Dinge für sie. Wenn du sagst, hey, ich bin ein Christ, aber ich bin ein Arbeiter, dann ist der Herr als Arbeiter mit dir. Vielleicht fallen dir auf der Arbeit Arbeitsverbesserungs- oder Arbeitsablaufsverbesserungsmaßnahmen ein. Ein schönes, langes deutsches Wort. Dann gehst du zum Chef und sagst, Chef, hör mal zu, wie wäre das, wenn wir das so machen? Und der Chef sagt, wo hast du das her? Mein Geheimnis. Gut, der redet dann mit seinem Chef und plötzlich wird es dann umgesetzt. Da kriegst du vielleicht sogar noch einen Bonus. Solche Sachen passieren, meine Damen und Herren. Oder du sagst, hey, ich gehe nicht auf die Arbeit, ich habe Kinder. Bist Mutter und Hausfrau daheim. Wunderbar, ganz klar. Dann gibt dir der Herr die Salbung und den Segen für diese Aufgabe. Und es kann sein, dass er dir plötzlich Inspiration gibt in deinen Kopf hinein, in deinen hübschen Lockenkopf. Wie du eine Frau wirst, wie es in Sprüche 31 ist, die tüchtige Hausfrau. Plötzlich hast du vielleicht eine Idee und du hast irgendein Produkt, das du herstellen kannst oder das du kaufen kannst und verkaufen kannst. Und plötzlich fängst du dann an, so wie die Tupperware-Firma oder Mary Kay und so, anzufangen mit solchen Sachen. Die haben auch so aus der Garage heraus angefangen, Sachen zu machen. Einfach so, weil sie die Inspiration dazu hatten, weil sie die Lust dazu hatten, weil sie den Gedanken hatten. Geh ruhig mal so kreativen Gedanken nach. Wer weiß, was daraus werden kann. Dräng dich mit deinen Waren nicht auf, sondern schau, dass du den richtigen Marktplatz findest. Heutzutage ist es garantiertes Internet. Ja? Gut, also denk ruhig dran. Der Herr hat Dinge für dich, auf die du vielleicht noch gar nicht gekommen bist. Amen. Dann bist selbstständig. Du, dann gilt für dich, deine Gabe macht Raum für dich. Dann wirst du weiterempfohlen. Der eine sagt, hey, der hat es gut gemacht bei mir und der ist nicht so teuer. Und dann spricht sich das rum und zum Schluss läuft es bei dir und floriert es. Amen. Nochmal zurück zu meinem Hauptgedanken. Lass dich von dem unspektakulären Leben, das du führst, nicht irreführen. Jesus hat 30 Jahre lang unspektakulär als Handwerker gelebt. Wir sagen immer Zimmermann, aber das griechische Wort Technon ist eigentlich ein Allround-Handwerker. Ein Hausmeister quasi. Jemand, der alles konnte. Der Fliesen legen konnte und Zimmererarbeit machen konnte, der verputzen konnte, der Steine aufeinander legen konnte. Das hat er 30 Jahre lang gemacht, ohne ein einziges Wunder zu tun. Als Gott dann bereit war, als die Zeit reif war, kam er und hat seinen Fußabdruck hinterlassen. Und wir reden heute noch drüber, Tag und Nacht. Jeden Tag tun das Menschen auf der ganzen weiten Welt. So, du kommst nicht zu kurz. Der Herr lässt dich leuchten. Du kommst nicht zu kurz bei ihm. Halleluja. So, auch bei Jesus war es nicht ständig so, dass er Zeichen und Wunder getan hat. Im Gegenteil, du wirst viel, viel mehr Alltagserlebnisse haben oder Alltag erleben, als jetzt Ausnahme und Wunder. Und ich sage dir mal eines, es ist nicht unbedingt schlecht. Ich bin lieber dauernd gesund, als dauernd Heilungswunder zu brauchen. Na, es ist wunderbar zu sagen, oh, mir ging's so und jetzt geht's mir so. Na, ich war, was weiß ich, lahm und blind und taub und was weiß ich was alles. Und der Herr hat mich geheilt. Noch viel besser ist es gar nicht erst, in solche Situationen zu kommen. Müssen wir dankbar dafür sein, was mich jetzt zum nächsten Punkt bringt. Ich habe gerade davon geredet. Israel hat gesehen, hat 40 Jahre lang gesehen, wie Gott für sie eingreift, wie er ihnen Manna gibt und sie versorgt, wie er ihnen beweist, dass er mit ihnen ist. Wo beweist Gott dir, dass er mit dir ist? Du sagst, okay, gut, anders gesagt. Was kannst du besonders gut? Wo ist dein Gelingen? Was macht dir Spaß? Wo hast du deinen Erfolg? Wo liegt der Segen in deinem Leben? Was klappt bei dir? Und schau, wenn es einfach nur ist, dass du eine Arbeitsstelle hast, die sich bezahlt macht. Okay, du gehst auf die Arbeit und kriegst Geld dafür. Du, zu manchen Zeiten musst du für diese Tatsache dankbar sein. Ist dir das bewusst, Arbeit zu haben? Es gibt genug Jobs, sage ich euch, die in der Zukunft nicht mehr finanzierbar sein werden, weil sie nicht mehr gebraucht werden. Und ich spreche jetzt nicht von künstlicher Intelligenz, sondern ich spreche von ideologisch getriebenen Jobs, die plötzlich man sich nicht mehr leisten kann, deswegen fallen die weg. Und was machen die dann? Die Orchideenfächer studiert haben, die kein Mensch braucht. Ja, ernsthaft, was machen die dann? So, es ist immer gut, sich zu überlegen, wie kann ich einen Nutzen für die Menschheit sein, ja? Und wo ist der Segen Gottes für mich? Wo sind meine Begabungen? Und das magst du dann, und dann wird es schon was. Also, schau mal nach, wo ist der Herr mit dir? Wo gelingt es dir? Andere können mit Geld viel besser umgehen. Die sehen das Geld auf der Straße liegen. Ich habe von einem gehört, der in England den Piccadilly Circus, also das Nelson, auf Trafalgar Square, denke ich, war es, das Nelson-Denkmal von Admiral Nelson, berühmter Admiral, egal jetzt, auf jeden Fall war da ein Tourist und da war ein Engländer mit Humor. Und der Tourist war reich und der Engländer hatte erst recht Humor und dann hat der Engländer dem Touristen das Denkmal verkauft. Das ihm natürlich überhaupt nicht gehört hat, das war ein Witz. Aber überleg dir das mal, es gibt Leute, die das drauf haben. Das ist mir völlig fremd, vollkommen fremd. Okay, lass mich vielleicht mit dem Gedanken jetzt wirklich hin. Lass uns flexibel sein. Ich höre immer wieder, da haben sie ein Schlagzeug in der Gemeinde, in der Kirche. Das ist doch vom Teufel, Rhythmus. Boom, boom. Das nehmen die doch zum Beschwören her von Dämonen in der dritten Welt und so, Afrika, Asien und alles. Ja, aber jetzt pass mal auf. Wenn du deine Hand hernimmst und deinen Daumen und hier drauflegst und wartest, weißt du, was du dann merkst? Einen total unteuflischen Rhythmus. Rhythmus ist der Takt des Lebens, meine Damen und Herren. Ja, wenn es ein wenig rhythmisch zugeht und du plötzlich irgendwie in den Knien anfängst zu wippen, das ist keine Sünde, das ist in Ordnung. Was meinst du, wie du im Himmel hüpfen wirst? Unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Herangehensweisen. Früher hat man auf Orgeln gedröhnt, sagt man da. Es gibt ja auch schöne Orgeln. Es gibt also Meisterwerke auf der Orgel, aber irgendwie ist man davon wieder weggekommen, weil Orgel kann nur einer und der muss es dann auch können. Bei mehreren Instrumenten, wenn da mal einer schief singt oder einer nicht ganz genau den Ton trifft, ist es nicht so schlimm, es geht unter. Es gibt eine unterschiedliche Herangehensweise, aber der Gott, der angebetet wird, ist derselbe, meine Damen und Herren. Oder denkt an die Hippie-Zeit. Lange Haare, Rauschebete, Peace, Jesus. Und irgendwann, 30 Jahre später, haben sie dann alle Glatze gehabt. Peace, Jesus. Und plötzlich hatten sie dann Glatze und Tätowierung. Dann hatten sie Glatze, Tätowierung und Bart. Das ist alles derselbe Gott. Einmal kommen sie also mit Jackett und mit Krawatte um den Hals. Und im nächsten Moment schmeißen sie das alles weg und haben T-Shirt an. Und kommen mit Turnschuhen. und stehen da, selber Gott, andere Herangehensweise. Die einen, die erreichst du durch die Förmlichkeit, denen gefällt es. Wenn da ein Chor in Robe steht, der halt so schmettert und alle bewegen die Lippen synchron, das ist halt so das Höchste für die. Na, sehr diszipliniert, sehr zackig. Bei anderen, die scheuchst du mit sowas. Bei denen muss es lockerer zugehen. Unterschiedliche Herangehensweise. Und du bist, wie du bist, und du darfst so sein, wie du bist, und der Herr wird mit dir sein. Amen. Der Gedanke, den du mitnimmst, ist, Gott verlässt dich nicht und er versäumt dich nicht. Er ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er tut auch für dich Wunder, auch wenn es dir nicht so spektakulär tut, auch wenn es dir für Josua nicht so spektakulär tut, wie für Mose. Und wenn es dir für Jesus vielleicht spektakulärer tut, wie für Paulus. Jesus lief auf dem Wasser, Jesus hat den Sturm gestillt, Paulus musste durch den Sturm durch. Das Endergebnis war beide Male Erweckung, geistliche Wirksamkeit. Falls du jetzt Jesus noch nicht in deinem Leben hast, aber ihn gerne in deinem Leben haben möchtest, falls du dich also zu Jesus von Nazareth bekehren möchtest, gebe ich dir jetzt die Gelegenheit. Bete einfach mit mir. Wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Und jetzt, sagt die Bibel, bist du von neuem geboren. Jetzt bist du im Christus und jetzt geht's aufwärts mit dir. Amen. Gottes Segen.